Von meiner Seite her ganz guten Morgen an alle und ganz herzlichen Dank für die Einladung, hier auch etwas von HMK und unserer Arbeit zu erzählen. Ich tue euch das also hoch anrechnen, dass ihr heute Morgen hier seid und auch nicht zum See abgebogen seid. Das freut mich also, dass noch jemand da ist, trotz der Hitze. Und auch ganz herzlichen Dank für alle Unterstützung, alles mit uns. Sie in den letzten Jahren als FEG Quad und alle Unterstützung für uns als HMK. Ihr dürft jetzt noch eine Präsentation haben. Ich werde kurz etwas zu mir sagen. Ich bin im Emmental aufgewachsen. Der Frank Bigler war vor vielen, vielen Jahren mein Jungschileiter. Wir sind aus der gleichen Gemeinde gekommen, beziehungsweise in der gleichen Gemeinde aufgewachsen. Und ich war versucht, noch ein Bild mitzunehmen von einem Sola. Aber ich dachte, der Frank kennt sicher auch ein paar peinliche Geschichten von mir. Ich tue da gescheiter nichts riskieren. Ich habe ursprünglich Schreiner gelernt, habe dann in England und in Berner Uni Theologie studiert und bin jetzt seit einem Jahr bei HMK für Öffentlichkeitsarbeit zuständig, durch Gemeinden besuchen, von unserer Arbeit erzählen. Ich war auch immer wieder im Ausland. Zuletzt waren wir fast 4 Jahre in Indonesien. Ich habe dort Theologie unterrichtet. Und in Indonesien ist es jeden Tag so wie heute vom Wetter her. Also in den 4 Jahren, in denen wir dort waren, war es nie unter 26 Grad, dort, wo wir gewohnt haben. Also sehr warm. Jetzt wohnen wir in Grosshochstädten seit gut 2 Jahren. Ich bin verheiratet mit eine Frau und wir haben 2 Kinder. Der Leo ist jetzt der kleine 9. Eva ist 6 im Moment noch. Ihr seht, wir sind hier umringt von Bananenschachteln. Ich denke, Umzug hat unser Leben geprägt. Meine Frau hat kürzlich gezählt, dass sie schon 24 Mal gezügelt in ihrem Leben und in 5 verschiedenen Ländern gelebt hat. Und ich denke, im Moment sind wir in einer Phase, in der wir uns etwas niederlassen wollen, etwas Wurzeln schlagen und haben im Moment keinen Plan, weiterzuziehen. Das Motto von HMK ist, dass wir uns einsetzen für verfolgte Christen und notleidende Menschen. Es ist leider eine Arbeit, die, wie man so sagen kann, krisenresistent ist. Die HMK gibt es jetzt schon 50 Jahre und irgendwann wäre es schön, wenn wir nicht mehr nötig wären auf dieser Welt. Aber im Moment, das wisst ihr alle, ist ein Haufen Not auf dieser Welt. Es gibt einen Haufen notleidende Menschen. Im Moment redet man davon, dass das letzte Mal nach dem Zweiten Weltkrieg eine ähnliche Not war, was Flüchtlinge anbelangt, was kriegerische Auseinandersetzungen anbelangt. Und nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich die Nationen zusammengesetzt und haben gesagt, was passiert ist, soll nicht mehr passieren. Und sie haben die allgemeine Erklärung der Menschenrechte entworfen und formuliert. Und ein Artikel, der Artikel 18, dort, sagt eben auch, dass man das Recht hat auf Religionsfreiheit. Das heisst, dass man das Recht hat, irgendeine Religion zu wählen und die auszuleben. Und man da nicht so schikaniert werden. Die Realität ist aber heutzutage, dass rund 75% der Menschen auf dieser Welt leben in einem Land, wo die Religionsfreiheit nicht gewährleistet ist. Das heisst, sie können nicht wählen, wie sie ihre Religion ausleben. Sie können nicht wählen, welche Religion sie nachfolgen wollen. Und wenn sie eben die falsche wählen oder wenn sie irgendwo nicht mitmachen, was vorgegeben ist, dann werden sie verfolgt, diskriminiert und müssen Konsequenzen tragen. Das heisst natürlich nicht, dass alle 75% verfolgt werden. Wenn man die richtige Religion hat und die auch richtig auslebt, dann passiert einem nichts. Aber wenn man es eben wagt, eine Religion zu wechseln, dann hat man das Problem. So wie der Mann aus dem Nahen Osten, also es ist nicht ihn, war kürzlich mit dem Tassada unterwegs und er hat mir erzählt von jemandem, den er kennt, der in dem palästinensischen Gebiet hat gewohnt, wo dort eine Anstellung hatte, an der Universität, war Professor, Dozent. Er hatte 2 Masterabschlüsse in Musik und Wirtschaft, hatte einen guten Job gehabt, aber er hat sich dann bekehrt, ist Jesus nachher gefolgt und als das ist bekannt wurde, hat er seine Anstellung verloren und natürlich auch keinen weiteren Job mehr gefunden. Das ist so ein Beispiel, und da gibt es noch viele andere Beispiele von Leuten, die Glauben wählen, einen Glauben ausleben, der eben nicht genehm ist in der Mehrheit und die mit den Konsequenzen müssen leben. Jetzt die Frage ist natürlich immer, was geht uns das an hier in der Schweiz? Ich meine, wir sind sehr tolerant, wir sind sehr grosszügig. Hier in der Schweiz kann jeder irgendetwas oder auch nichts glauben. Und man hat eigentlich nicht gross etwas zu befürchten, dass man den Job verliert oder dass einem das Haus abgebrannt wird oder so. Aber ich denke, es gibt uns gleich etwas. Ich möchte mit euch die Stelle lesen aus dem Hebräerbrief, Kapitel 10, Verse 32 bis 35. Damals, als Gott euch die Augen für die Wahrheit öffnete, hattet ihr viel zu leiden und schwere Kämpfe zu bestehen. Wisst ihr noch, wie standhaft ihr das alles ertragen habt? Einige von euch wurden in aller Öffentlichkeit beschimpft und misshandelt. Die übrigen standen denen, die das durchmachen mussten, treu zur Seite. Auch mit denen, die im Gefängnis waren, habt ihr gelitten. Und als man euch euren Besitz wegnahm, habt ihr das mit Freude ertragen, in dem Bewusstsein, etwas zu besitzen, was viel wertvoller ist und was euch niemand nehmen kann. Gebt diesen Glaubensmut jetzt nicht auf. Er wird einmal reich belohnt werden. Der Text fängt an mit dem Wort damals. Damals, als Gott euch die Augen für die Wahrheit öffnete. Der Autor hier von diesem Text bezieht sich auf einen Moment, wo im Leben geschehen ist von diesen Leuten. Ein Moment, wo eine Veränderung gebracht hat. Sie haben die Wahrheit begriffen und das hat Konsequenzen gehabt. Ich denke, der Text bezieht sich hier auf Bekehrung, wo Leute haben plötzlich gecheckt, um was es geht, wenn man Jesus nachfolgt, wenn man ein neues Leben hat in Jesus, wo sie den Schritt gewagt haben in die Nachfolge von Jesus. Das war so ein entscheidender Moment für die Leute dann zumal. Und ich denke, viele von uns hatten so einen Moment, wo wir uns ganz bewusst entschieden haben, wir wollen Jesus nachfolgen. Und das ist so ein Moment der Wahrheit. Und ich hoffe und ich wünsche mir auch immer wieder, dass ich weitere Momente habe, dass ich Momente habe, wo ich etwas Neues erkenne, auch über die Wahrheit, die wir in Jesus haben. Aber der Moment ist nicht ohne Konsequenzen geblieben. Jetzt, die Leute, die angesprochen werden in diesem Brief, die haben die Erfahrung gemacht, dass der Moment eine Veränderung gebracht hat, dass plötzlich alles anders geworden ist. Und plötzlich war eine Radikalität in ihrem Leben, die sie vorher noch nicht gekannt haben. Ich habe ein paar Abschnitte markiert. Plötzlich mussten die Leute müssen leiden und schwere Kämpfe müssen, durchstehen. Sie sind beschimpft worden, sie sind misshandelt worden und man hat ihren Besitz weggenommen. So wie der Professor, den ich schon erzählt habe. Er hat sich für eine Nachfolge von Jesus entschieden und hat dann Konsequenzen getragen. Hat seinen Job verloren, hat kein Einkommen mehr gehabt. Ich habe kürzlich einen Mann getroffen, der im Osten der Ukraine war. Hat er gewohnt, hat dort ein Zuhause gehabt und hat dann mehr oder weniger von einer Stunde zur anderen müssen, wegrennen, müssen fliehen, hat noch einen Plastiksack mit Sachen mitgenommen und hat es erlebt, wenn er einfach plötzlich ist rausgeschickt worden, ist weggeschickt worden, alles hat verloren. Das sind Konsequenzen, die Christen dann zumal haben müssen tragen, zur Zeit von Paulus, von den ersten Christen, und das ist oft, die Leute heute müssen tragen müssen, erleben, wenn sie Jesus nachfolgen. Jetzt, die meisten von uns, denen geht es ja nicht so. Wir haben uns vielleicht mal für Jesus entschieden, wir haben uns mal bekehrt, wir gehen jetzt in eine Gemeinde. Aber manchmal denke ich, es tangiert sich nicht gross mit unserem Leben, das wir sonst noch haben, mit unserem Zuhause, mit unserer Wohnung, mit unserer Anstellung. Geht uns der Text etwas an? Und ich finde es speziell, hier spricht der Text von «die Übrigen». Und ich glaube, das sind wir. Wir werden nicht öffentlich beschimpft. Uns wird nicht alles weggenommen. Wir gehören eben zu den Übrigen. Aber wir haben auch Pflicht oder wir haben auch eine Aufgabe. Wir sind aufgerufen, etwas zu machen. Es heisst hier, die Übrigen standen denen, die das durchmachen mussten, treu zur Seite. Auch mit denen, die im Gefängnis waren, habt ihr gelitten. Denn zumal, wenn jemand ist Christ geworden und alles verloren hat, dann hat man nicht einfach auf das Sozialamt gehen können oder so. Dann hat man effektiv nichts mehr gehabt. Es war üblich, dass Christen die Leute dann aufgenommen haben. Die noch Besitz hatten, denen, was noch besser ging, die haben für die anfangen zu sorgen, die nichts mehr hatten. Wenn man ins Gefängnis kam, dann zumal hat man eigentlich nichts bekommen im Gefängnis. Man hat kaum zu essen bekommen. Man war darauf angewiesen, dass Leute von außen einem zu essen gebracht, zu ihm geschaut. Und die Christen haben die Aufgabe übernommen. Sie die Leute besuchen, haben ihnen zu essen gebracht und haben auch so dazu geschaut, dass die im Gefängnis überleben konnten. Das war natürlich ein Risiko, weil durch das haben sie sich auch als Christen verraten. Leute, die vielleicht verletzt waren, sind zusammengeschlagen worden als Christen, die mussten sie pflegen. Die mussten sie wieder zu ihnen schauen, sie auch versorgen. Das waren Aufgaben, die die ersten Christen, die eben noch in Lage waren, haben übernommen. Die Frage ist, was ist unsere Aufgabe? Denen Christen gegenüber, die eben misshandelt werden, die verfolgt werden, die Leute mehr haben. Der Text redet hier davon, habt ihr gelitten, man leidet mit ihnen. Jetzt Mitleid ist heute so ein bisschen, denke ich, ein Wort, das manchmal fast so ein bisschen mit Bedauern haben, mit Verachtung fast ein Stück weit das Auslachen ist. Wenn man jemanden bemitleidet, das ist so ein bisschen Geringschätzung. Und ich denke, die Bibel redet hier von einem Mitleiden, das uns wirklich wehtut, wo wir mit diesen Leuten durch das Leiden durchgehen. Der Donald Tusk, er ist irgend so ein grosser, hoher EU-Funktionär, hat vor ein paar Tagen an dieser Konferenz, wo sich da die EU-Leute getroffen und darüber diskutiert, was sie mit den Flüchtlingen machen wollen. Er hat gesagt, Solidarität ohne Opfer ist nichts als Verlogenheit. Solidarität ohne Opfer ist nichts als Verlogenheit. Ich glaube, er ist nicht Christ, so viel ich weiß, ich kenne ihn nicht. Aber ich denke, er bringt es auf den Punkt. Wenn wir solidarisch sein wollen, wenn wir Mitleid zeigen wollen, dann ist das ein Stück weit immer auch etwas, das uns ein Opfer abverlangt, das uns wehtut, das uns etwas kostet. Und ich denke, wir haben eine grosse Herausforderung mit den Flüchtlingen, mit den Opfern vom Krieg, von religiöser Verfolgung. Und ich denke, es gibt keine bequemen Lösungen mehr. Wir können, wenn wir uns diesen Aufgaben, diesen Herausforderungen stellen wollen, dann wird es uns etwas kosten. Und ich denke, das ist die grosse Herausforderung, die wir im Moment haben. Dass wir irgendwo die Bereitschaft müssen haben, dass uns Solidarität eben vielleicht etwas opfert. Wenn halt unsere Nachbarschaft ein Asylantenheim aufgetan wird, das kostet uns etwas. Und die Frage ist, sind wir parat, auch da uns darauf einzulassen. Ich habe noch ein paar letzte Abschnitte markiert. Es ist hier ein Aufruf, wisst ihr noch, wie standhaft ihr das alles ertragen habt? In dem Bewusstsein, etwas zu besitzen, was viel wertvoller ist und was euch niemand nehmen kann. Ich denke, das ist ein Aufruf an die Christen, an die Leute, die verfolgt werden, die Not leiden, dass sie standhaft sind. Aber ich denke, das ist auch ein Aufruf an uns. Ja, etwa Leute getroffen. Kürzlich ein Pastor von Vietnam, der dreimal im Gefängnis war, mehrere Jahre. Und ich habe ihn gefragt, ob er sich nie überlegt, den Glauben aufzugeben. Sein Leben wäre viel einfacher, viel angenehmer, viel bequemer verlaufen. Und zuerst hat er die Frage gar nicht begriffen. Er ist gar nicht rausgekommen. Und es war dann ganz erstaunt, dass ich so etwas frage. Für ihn war das Standhaftbleiben nie eine Frage. Für ihn war das einfach klar. Ich folge Jesus nach und ich bin bereit, den Preis zu zahlen. Auch wenn es mir wehtut, auch wenn es meiner Familie wehtut, wenn ich im Gefängnis bin. Und das fordert mich immer wieder raus, auch als Christ hier in der Schweiz, wo in dem Sinn nicht muss standhaft bleiben. Wir sind nicht so herausgefordert. Wir haben es relativ gut. Aber sind wir standhaft in dem, dass wir uns immer wieder auch darauf einlassen, diesen Leuten auch zur Seite zu stehen, mit diesen Leuten auch mitzuleiden, die Not leiden, die Schmerzen haben auf dieser Welt. Ich denke, das ist die Herausforderung, die ich sehe in diesem Text, die Herausforderung, die uns alle angeht. Und das ist auch ein Stück die Herausforderung, die wir uns als HMK stellen, seit jetzt bald 50 Jahren. Wir versuchen, mit diesen Leuten unterwegs zu sein und ihnen auch zu helfen, mit ihnen zu leiden und sie auch zu unterstützen. Die HMK Hilfe für Menschen und Kirche, wie wir seit ein paar Jahren heissen, engagiert sich eigentlich in diesen vier Bereichen. Hilfe für verfolgte Christen, Gemeindebau, humanitäre Hilfe. Und wir setzen uns auch für Menschenrecht und Religionsfreiheit ein. Das ist oft politisches Engagement hier in der Schweiz, aber auch in der ganzen Welt, je nachdem, was es für Möglichkeiten gibt. Noch ein paar Zahlen zu uns. Wir sind 1969 gegründet worden. Dann war ich noch nicht dabei gewesen. Wir haben 16 Mitarbeitende hier in der Schweiz. Wir haben 40 Ehrenamtliche, das sind Leute wie dir. Ich darf das hier sagen, Quad ist nicht zu weit weg von allen Dingen, die wir in unserem Büro haben. Also, wenn ihr irgendwie nicht wisst, was ihr machen müsst, dürft ihr euch gerne bei uns melden. Wir haben immer wieder Leute, die Kleider sortieren und uns schön unterstützen mit ehrenamtlichen Aufgaben. Wir sind 38 Projektländer tätig. Und die beiden letzten Punkte finde ich noch wichtig. 1700 lokale Partner. Die HMK arbeitet eigentlich vor Ort nicht selber. Das heisst, wir Schweizer, die bei HMK tätig sind, wir machen nicht Projekte vor Ort, sondern das sind einheimische Leute, die wir Beziehung zu ihnen haben, die dann die Projekte umsetzen. Sei das Hilfsprojekt, sei das Gemeindebau oder verfolgte Hilfe. Das sind nicht wir, die das machen, sondern wir tun diesen Leuten helfen, dass sie es vor Ort machen können. Und dann haben wir einen Trägerkreis, 10'000 Leute ungefähr. Das sind Leute hier in der Schweiz, die unsere Arbeit mittragen. Sei das im Gebet, sei das durch Finanzen oder auch durch Spenden von Kleidern und so Sachen. Und wenn ihr hier zu diesen 10'000 Leuten gehörst, die uns schon unterstützt hat, die uns unterstützt haben, im Namen von HMK ganz ein herzliches Dankeschön. Ohne solche Leute wäre unsere Arbeit gar nicht möglich. Wir sind darauf angewiesen, wir leben eigentlich davon, dass Leute hier in der Schweiz unsere Arbeit auch mittragen. Wir haben schon gehört, ich habe mich so ein bisschen auf Syrien, Irak konzentriert oder für die Gegend entschieden, diesen Morgen. Für euch noch konkret ein bisschen vorzustellen, was machen wir, wie arbeiten wir, wie können wir auch helfen. Syrien, Irak, Hoffnungsfunke inmitten des Schreckens. Das ist ein Widerspruch. Hoffnung und Schrecken passt nicht gut zusammen. Wir haben sie einmal gesungen, Zuflucht im Sturm. Ich glaube, das sind so Gegensätze, die wir oft erleben. Einerseits sehr grosses Leid, sehr grosses Schrecken, andererseits auch Hoffnung und Zuflucht. Und ich denke, in Syrien und Irak haben wir beides. Wir haben Schrecken und Leid, wo man sich fast nicht vorstellen kann. Aber wir haben auch Hoffnung, wo man sich manchmal auch fast nicht vorstellen kann, dass es in so einer Situation noch Hoffnung geben kann. Kurz zur Situation. Ich weiss nicht, wie gut ihr das verfolgt habt. In Syrien ist eigentlich seit dem 2011 Krieg. Das hat dann im Frühling angefangen. Mit dem arabischen Frühling hat es Unruhe gegeben. Es ist dann zu einem Zivilkrieg, also zu einem Krieg eigentlich ausgeartet. Im Irak hat es eigentlich schon immer gekriselt, aber dann, als die Amerikaner sie abgezogen, hat es auch immer mehr gewalttätige Auseinandersetzungen gegeben. ISIS ist dann vor rund 2 Jahren immer stärker geworden. Und letzten Sommer haben sie ja den Islamischen Staat ausgerufen in Irak und in Syrien. Hier habe ich noch Karten dabei, um das etwas darzustellen. Das hier ist eigentlich, wo noch von der irakischen Regierung kontrolliert wird. Vor ein paar Monaten ist ISIS da noch viel weiter angekommen. Im Moment ist die Tendenz wieder, dass sie ISIS zurückdrängen können. Hier oben der Gelbbereich, das ist von den Kurden kontrolliert. Die graue Fläche, das ist jetzt eigentlich von IS kontrolliert, also der Islamische Staat. Da drin wohnen rund 8 bis 10 Millionen Leute. Also das ist ein gewaltiges Gebiet mit vielen Einwohnern. Hier die rosarote Fläche, das ist noch vom Assad kontrolliertes Gebiet, also von der syrischen Regierung. Und das Grüne, das ist die Al-Nusra-Front, das sind eigentlich Dschihadisten in Syrien, die dort versuchen, den Assad zu stürzen und für ihr Gebiet zu kämpfen. Im Moment, was gerade aktuell ist, ist hier in Hasakeh, wo wir eigentlich seit Jahren auch Flüchtlinge betreuen, die jetzt gerade angegriffen wird von ISIS. In den letzten 10 Tagen sind rund 23'000 Leute aus dieser Stadt geflohen, hier auf Kamischli. Rund 15'000 von ihnen waren Christen, die natürlich immer zuerst gehen, weil sie am meisten Angst haben, weil ihnen am meisten droht, wenn er die ISIS kommt. Ein zweiter Brennpunkt im Moment ist in Aleppo, wo in den letzten 2 Monaten Kämpfe massiv zugenommen haben. Und unser Projektleiter ist eigentlich im Moment dran, mit den Partnern vor Ort die Evakuierung von rund 1'000 Familien zu organisieren, weil es einfach fast nicht mehr, weil es einfach zu gefährlich wird in der Stadt, weil eigentlich überall gekämpft wird im Moment und so die Gefahr immer grösser wird, dass man mal getroffen wird. Jetzt Krieg. In Syrien ist es unterdessen normal, aber Krieg ist eigentlich ein Zustand, wo alles zerstört wird. Also, ihr seht hier auf dem Bild, es funktioniert einfach nicht mehr. Strom gibt es keinen mehr, Wasserversorgung gibt es nicht. Es hat noch rund 15 Spitäler gegeben im April in Aleppo, die funktioniert haben. Im Mai sind 6 von denen zerstört worden bei Bombenangriffen. Und es ist also so, dass die ganze Infrastruktur mehr oder weniger am Boden ist, natürlich. Für die Menschen ist das natürlich eine enorme Belastung, weil es ist die ständige Ungewissheit, wenn man Helikopter hört, was bringen die jetzt? Werden wir getroffen, das mal vor einer Bombe? Es ist Angst, es ist dauernder Mangel an Sachen zum Überleben. Man kann niemand mehr trauen. Und man hat keine Hoffnung mehr. Der Krieg ist jetzt seit 5 Jahren dran. Und im Moment weiss man nicht, ob das mal wird enden, wie das wird enden. Vor einem Jahr hat sich unser Projektleiter mit ein paar Partnern getroffen für eine Retrette. Und einer der Partner, der Redi, hat dann erzählt, er kommt sich vor, wie wenn er auf dem Stuhl sitzt, zuvorderst auf der Kante mit einem Strick um den Hals. Und er weiss nicht, wenn das der Stuhl wegstüpft wird. Und das sind enorme Belastungen für die Leute. Und er ist in Aleppo daheim, der Partner. Seine Frau hat vor 2 Monaten das erste Kind bekommen. Sie musste jetzt auch fliehen. Es ist sehr eine zermürbende Situation für die Leute dort. Und mitten drin sind natürlich noch Christen, die besonders gefährdet sind, die besonders missbraucht werden für Propaganda, für Gewaltexzesse, die natürlich kein Recht haben, weder politisch noch religiös. Und durch das sind sie eigentlich die, die fast am meisten leiden. Es leiden auch andere, aber die Christen sind immer irgendwo zwischen den Fronten. Noch ein paar Zahlen dazu. Ihr seht sie auf dem Bild, das Flüchtlingscamp. Man geht davon aus, dass bis Ende 2013 rund 200'000 Menschen umgekommen sind in Syrien. Dann hat die UNO aufgehört zu zählen, weil sie einfach den Überblick verloren haben. Es sind 7,6 Millionen Leute innerhalb von Syrien vertrieben worden. Zum Teil schon mehrmals, immer wieder den Kämpfen aus dem Weg gegangen. Knapp 4 Millionen Leute sind ins Ausland geflüchtet und über 12 Millionen Leute sind auf Hilfe angewiesen. Das heisst, sie haben keine Möglichkeit mehr, ein Einkommen zu generieren oder irgendwie ihren Unterhalt zu bestreiten. Die Frage ist natürlich, was können wir da machen? Das sind Zahlen, die man sich gar nicht vorstellen kann. Das sind Menschenmengen, die die Einwohnerzahl der Schweiz übersteigen. Und wenn ein Dorf irgendwie 100 Flüchtlinge bekommt hier in der Schweiz, dann tun sich alle in die Hände verrühren, weil sie nicht wissen, was sie da alles machen können. Und in Syrien, in Irak und in den umliegenden Ländern geht es um Millionen von Leuten, die auf der Flucht sind. Und unser Projektleiter war vor 25 Jahren zuerst mal in Syrien, hat also schon lange Beziehungen aufgebaut zu Leuten dort vor Ort. Und er hat sich zusammengesetzt mit den Leuten, wo der Krieg ausgebrochen ist, und hat angeschaut mit denen, was können wir machen. Und wir sind dann vor allem den Leuten nachgegangen, die eben nicht in den offiziellen Flüchtlingscamps sind, nicht von UNO versorgt werden, sondern die irgendwo in den Dörfern gelandet sind, irgendwo neben aussen, und die eigentlich von den meisten Hilfswerken nicht betreut werden, weil die nicht dort raus können oder die Beziehungen nicht haben. Und wir versuchen, diesen Leuten nachzugehen, die zu finden und auch abzuklären, was sie brauchen, sei es Decken, sei es Essware, Brennstoff zum Kochen. Und versuchen dann zu schauen, was die Leute wirklich nötig haben. Unsere Partner vor Ort organisieren dann die Sachen, die Hilfsgüter, Essware und weitere Sachen, je nachdem, was gebraucht wird. Und transportieren das dann zu den Leuten. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, den unser Projektleiter immer wieder betont. Unsere Partner vor Ort versuchen eigentlich, die Hilfe zu den Leuten zu bringen. Die fragen nicht, dass die Leute zu ihnen kommen, irgendwo in die Stadt, und dann die Hilfe bekommen und dann auf dem Rückweg ihre Dörfer wieder von den Miliz angehalten werden an den Checkpoints und alles genommen wird. Wir versuchen, dass unsere Partner die Hilfe wirklich vor Ort bringen zu den Leuten, dass es auch dort ankommt, wo es nötig ist. Wir sehen hier so eine Situation, wo wir jetzt in einem Dorf sind. Das sind eigentlich Partner von uns, das sind Leute im Irak, im Norden von Irak, die mit uns arbeiten, die wir ihnen auch helfen, die Hilfspakete zusammenzusetzen. Wir sehen hier eine Reihe mit Leuten, die zum Teil da so Zettel haben. Das heisst, sie haben die Berechtigung, auch so ein Hilfspaket zu bekommen. Das klären unsere Partner eigentlich sehr genau abklären. Sind die Leute wirklich bedürftig? Haben die wirklich keine Möglichkeiten mehr, für selber zu überleben? Und wenn das okay ist, dann haben sie dann die Berechtigung, so ein Paket zu bekommen und so Hilfe zu verlangen. Die Leute sind sehr dankbar für die Hilfe, weil es gibt schlicht keine Möglichkeiten, sonst irgendwie zu Hilfe zu kommen. Wo wir im Moment tätig sind, ist in Bagdad. Sehr viele Flüchtlinge aus diesen Gebieten sind auf Bagdad geflüchtet in den letzten zwei Jahren. Natürlich in den kurdischen Gebieten, wo sehr viele Leute von Mosul, wo das ja vor einem Jahr gefallen ist, in den Norden gezogen sind. Wir sind auch hier in Kamischli, haben wir Teams, die eigentlich die Flüchtlinge betreuen, ihnen Hilfe geben. Und auch in Aleppo haben wir ein Netzwerk von Partnern, die die Hilfe weitergeben. Noch ein paar Zahlen dazu. Wir helfen im Moment rund 4'000 Familien in Syrien und etwas weniger im Norden von Irak, etwa 3800 Familien plus 800 Familien in Bagdad. Das sind so ungefähre Zahlen. Es gibt etwa 40'000 Leute, die wir da so betreuen, ihnen helfen, ihnen da auch eine Hilfe bieten. Die Zahlen ändern sich dauernd. Unser Vorteil ist, dass wir mit Einheimischen arbeiten, die sehr schnell auch reagieren können, wenn sich die Situation verändert, die sehr nach bei den Leuten sind und da so je nachdem die Hilfe auffahren. Was wir immer wieder feststellen, das gibt uns Hoffnung und das berührt uns auch immer wieder, dass obwohl so viel Leid passiert hat, obwohl so viel Not ist, merken wir, wie die Kirchen wachsen. Ich muss euch das mal vorstellen. Man hat Kirchen und dauernd sind Leute, die eigentlich wegziehen, die weiterziehen, die flüchten. Und die Kirchen werden nicht leer. Im Gegenteil, sie wachsen eigentlich, trotz der Situation. Und wir erleben es immer wieder, dass Christen auf der Suche sind, dass Christen irgendwo erschüttert sind von dem, was sie erleben. Durch den Krieg. Auch gerade Moslems, die erschüttert sind, die plötzlich sich fragen, ist das ein Glaube, den ich nachfolgen will? Ist das wirklich der Glaube, der mir Halt gibt? Und so Leute werden ersuchen, so Leute finden zu Jesus. Und die Bilder, die wir hier sehen, das sind Taufen, die in den letzten 2-3 Jahren stattgefunden haben. Und das sind alles Leute, die Moslems waren vorher. Also es sind nicht irgendwie Christen, die sich neu bekehrt haben, sondern es sind Leute, die bewusst Jesus nachfolgen wollen, die bewusst sich vom Islam abwenden. Und das ist nicht gerade eine schlaue Sache zu machen in so einem Krieg, weil man Konsequenzen trägt. Wie wir am Anfang haben gesagt, wenn man die Wahrheit erkennt, dann folgen Konsequenzen. Ich werde abschließen mit ein paar Gebetsanliegen, wo ich euch einladen möchte, die auch heimzunehmen und auch für die Leute zu denken in Syrien, in Irak. Sie brauchen unsere Gebete, sie brauchen unser Mitleiden. Wir sind, denke ich, eure Pflicht, ihnen in dieser Situation beizustehen. Merci vielmals.